Hi, Tarkan und Christian hier mit einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Ich habe zum Glück kein Corona und auch keine erhöhte Temperatur mehr.
Und bist trotzdem heiß wie Frittenfett.
Oh yeah, das sind die Gags, für die ihr nichts bezahlt. Wir sind drin, aber es regnet. Ja. Das heißt, es könnten leichte Regengeräusche über das Fenster reindringen. Sorry dafür, aber...
Oh, egal.
Auch ein bisschen gemütlich.
Also es ist ein bisschen gemütlich. Ich freue mich auch ein bisschen jetzt schon wieder so auf Herbst.
Ich auch, vor allem, weil es bei dieser riesigen Dürreperiode, die wir hatten, über 2 Wochen war es ja einfach unfassbar heiß, ja. Sind die Blätter ja so einfach verbrannt und abgefallen und es sah aus wie Herbst. Ja. Das war ganz eigenartig, das habe ich gar nicht zusammenbekommen. Das ist wie wenn man manchmal wenn man im Zug sitzt und nach draußen guckt und einem schlecht wird, weil der Körper merkt, man bewegt sich, aber ja. Moment, man bewegt sich nicht. Und das war so, ist es Herbst? Nein, es ist kein Herbst, aber die Blätter sind auf dem Boden. Ja. Ja, was ist hier los? Und jetzt muss ich die kognitive Dissonanz muss wieder weggehen. Es muss wieder kälter werden.
Ich glaube, du wolltest, du hast einfach nur einen Vergleich gesucht, wo du das Wort kognitive Dissonanz einbinden konntest.
Ich hab 4 Jahre studiert. Ich muss es irgendwo anbringen.
Kognitive Dissonanz studiert.
Irgendwo muss ich es anbringen.
So Leute, die eine Fremdsprache, eine außergewöhnliche können und dir das im zweiten Satz, wenn du die kennenlernst.
Ja, oder halt auch dann in den Situationen, wenn so über dem Raum hinweg bei einer Party irgendwie in 20 Meter Abstand jemand irgendwie einfach nur kognitive Dissonanz nennt. Ich sprinte durch den Raum. Hat da jemand mein Bachelorarbeitsthema erwähnt? Endlich.
War es dein Bachelorarbeitsthema?
Tatsächlich, nee, nicht ganz. Mein Bachelorarbeitsthema war, oh Scheiße, ich krieg's gar nicht mehr zusammen.
Alzheimer.
Ja, es war tatsächlich kognitive Dissonanz im Zeitalter des Internets quasi, also so Echo Chambers und naja.
Aber ich finde, wenn du in Zeiten des Internets sagst, was ich nicht mehr hören kann, ist in Zeiten von Corona. Ich kann es, der Ausdruck mal wie komplett irre, wenn Leute sagen, in Zeiten von Corona. Oh.
Das stimmt. Ich würde aber gleich gern drüber reden, wie es ist, Urlaub in Zeiten von Corona zu planen.
Und kein Corona zu haben in Zeiten von Corona. Ich will so sehr wissen, wie dein Test war.
Oh ja, es war etwas, worüber ich wahrscheinlich noch häufiger in Therapie reden werde.
Okay, alles klar. Na dann.
Ansonsten, die Welt geht weiterhin unter. Kim Jong-un ist wieder tot.
Wieder im Koma.
Man merkt auch einfach, so langsam fällt den Autoren von 2020 nicht mehr so viel ein.
Ja, stimmt.
Na komm, wir machen das, was wir in Staffel 2 schon mal gemacht haben.
Ja, ich möchte gerne drüber reden, dass ich an meine körperlichen Grenzen geraten bin. Ich weiß jetzt, wo meine körperlichen Grenzen liegen.
Das passiert, glaube ich, sehr häufig. Treppenstufe 20.
Von wie viel? Wie viel sind's?
Ja, also ich weiß, dass es 72 sind.
Okay, alles klar. Gut.
Naja, das und vieles mehr. Neue Folge Gefühlte Fakten.
Los.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Ja, jetzt sag, wie war's?
Der Corona-Test.
Der Corona-Test.
Es war ein bisschen, also erstmal komplett in Schutzmontur muss man halt durch die Stadt ich habe beim Hausarzt das gemacht und ich muss halt zum Hausarzt kommen und deswegen habe ich mich komplett mit Handschuhen und mit Schutzmaske und so.
Es war so, dass du letzte Woche Dienstag hattest du erhöhte Temperatur,
genau, also
ne?
Ich hatte 37,5 oder 6 den Dreh. Also kein Fieber, aber erhöhte Temperatur.
Okay.
Das heißt, es kann auch sein, dass mir einfach was sehr, sehr peinlich war und deswegen.
Der Podcast. Ja, und dann hast du beim Hausarzt angerufen?
Genau, meinte, hey, ich habe Corona. Und da meinten sie, ja.
Du hast direkt gesagt, ich habe Corona.
In letzter Zeit häufiger, kommen Sie doch erstmal zum Testen vorbei. Und es ging relativ unkompliziert. Also ich habe angerufen, am nächsten Tag durfte ich hin zum Testen und musste halt aber hin. Mhm. Das heißt, der Arzt hat auch gesagt, sie müssen dann Schutzhandschuhe und sonst was. Und
ja, aber hast du denn Schutzhandschuhe daheim?
Ja, ich habe so zum Putzen halt so Einweghandschuhe.
Glaube ich nicht.
Die habe ich ich habe die noch, weil ich die nie benutze. Also. Habe ich angezogen. Ich habe mir auch dann überlegt, was Langärmiges vielleicht anzuziehen. Ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte ich die Pest. Und bin dann halt durch die halbe Stadt zum Hausarzt und es sollte in der Mittagspause gemacht werden.
In seiner oder in deiner?
Ich war ja eh zu Hause, in deren Mittagspause.
Ach so.
Wo halt kein anderer Patient da ist.
Okay, verstehe.
Was echt scheiße ist, dass sie in ihrer Mittagspause jetzt da die Sachen machen müssen. War ich da vor der Tür und dann wurde mir da so ein Test hingeschoben aus 30 Meter Sicherheitsabstand und dann hieß es, ich soll ihn selber machen.
What?
Und dann bin ich halt in so einem eigenen Raum und dann war da so eine Anleitung, wie man es macht, wo auch dann wirklich idiotensicher. Also es war wirklich Step für Step, nicht nur geschrieben, sondern auch mit Bildern. Und dann war so im roten Kringel eingekreist in dem Bild, wo ich das Stäbchen hinhalten muss im Rachen.
Aber das ist nicht schlecht, das wirklich idiotensicher zu erklären. Ein Freund von mir, bei der Musterung muss man doch eine Urinprobe abgeben. Mhm. Und der...
Jetzt bin ich sehr gespannt, wie er das falsch gemacht
hat. Ja, pass auf. Der hat, man kriegt dann so ein Becherchen.
Ich habe alle Becher ausgetrunken, habe ich gewonnen? Gewonnen?
So ähnlich war's.
Nein.
Der hat den Becher genommen und dachte, das ist ein Test, dass er das möglichst bis zum Strich vollpinkeln muss. Der dachte, das ist ein Geschicklichkeitstest.
Das ist nicht schlecht.
Ja. Ist dann ausgemustert worden. Vielleicht war es auch Absicht.
Hast du die Musterung noch mitgemacht? Darüber haben wir gleich schon mal geredet.
Ja, habe ich mitgemacht, ja. Haben wir schon mal drüber geredet?
Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß auch gar nichts mehr. Also wirklich nichts mehr, sobald die Folge vorbei ist, worüber wir geredet haben. Ich bin auch sehr fest davon überzeugt, dass wir sehr, sehr viele Rubriken haben, die wir bedienen könnten, an die wir uns einfach nicht mehr erinnern.
Das kann wirklich sein.
Ich habe heute aber tatsächlich die Genial daneben 2 Rubrik. Fragen, die bei Wer wird Millionär
drankommen könnten.
Habe ich im Gepäck.
Oh, fantastisch. Ja. Jetzt sind wir weiter von deinem Corona-Test. Du hast also aus 30 Metern, haben die dir das zugeworfen?
Genau, ich habe gedacht, es ist immer, wer zuerst das Stäbchen isst, hat gewonnen. Ich habe das Stäbchen angepinkelt und Gott sei Dank war dann groß bebildert, wirklich idiotensicher, wie man es machen muss. Nämlich muss man dieses scheiß Stäbchen deepthroaten. Man muss es so richtig hinten in den Rachen rein. Und
das muss man selber machen.
Also ich muss es selber machen, um halt möglichst...
Das klingt, als wärst du... Irgendwie, als hätte dich jemand abgezogen. Musst du was bezahlen?
Nee, auch so ein Pappschild stand, Corona-Test 20 Euro. Und dann habe ich dem einfach dem Arzt da mit dem Wuschelbart und den stinkenden Klamotten 20 Euro gegeben. Und dann meinte er, ich muss einfach die Stäbchen im Mund nehmen und das war's.
Mhm. Ja. Okay, und dann musstest du das Stäbchen selber...
Einfach gedeepthroated, also ich muss es hinten in den Rachenbereich, muss ich so einen Abstrich machen. Und dann in die Nase, dasselbe Stäbchen.
Das gleiche Stäbchen?
Dasselbe Stäbchen.
Dasselbe Stäbchen. Also, aber musstest du es drehen?
Nein, dasselbe Stäbchen rein. Deswegen bin ich auch sehr, 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 sehr froh, dass idiotensicher gesagt wurde, erst in den Rachen, dann in die Nase, weil andersrum, du steckst es so in die Nase und jetzt
und
in den
dann
Rachen.
Bist du,
Scheiße.
Wie bei diesen Formularen, wo da steht, in Druckbuchstaben bitte Name hinschreiben
und dann Vorname.
Fuck. Immer falsch rum.
Scheiße. Genauso war es mit dem Stäbchen, aber zum Glück war es idiotensicher. Ich habe es erst in den Rachen, bis ich fast gekotzt hätte und dann in die Nase, bis ich wieder fast gekotzt hätte aus anderen Gründen.
Okay.
Und das war's. Und dann habe ich das da hingelegt und dann hat die Frau, die mir damals den Test so zugeschoben gehabt, hat gesagt, ich soll da einfach klopfen, wenn ich fertig bin. Habe ich halt dreimal geklopft.
Das klingt so falsch alles, okay.
Und dachte, ja, dann gehe ich jetzt, damit wir keinen Kontakt haben, bin ich gegangen. Und dann ist mir zu Hause aufgefallen, warte mal, wie kriege ich denn jetzt eigentlich das Ergebnis? Also wie läuft das jetzt genau? Habe ich da angerufen und also das war halt dann noch in der Mittagspause, muss ich später anrufen, bin ich durchgekommen. Am nächsten Tag dann halt angerufen und gesagt, ja, gestern Corona-Test gemacht, wie kriege ich das Ergebnis? Und dann meinte sie, ja, easy, also wir machen jetzt gleich hier Feierabend, aber easy, sie haben ja den Code der App, können sie einfach den Code eingeben und dann kriegen sie sofort Bescheid.
Oh, scheiße.
Und ich meinte, alles klar, welcher fucking Code? Und sie so, ja, der Code, den wir ihnen gegeben haben nach dem Test. Ja, ich bin einfach gegangen tatsächlich nach dem Test. Und dann hieß es, ja, wir machen jetzt Feierabend, dann müssen sie halt bis Montag warten und dürfen nicht raus und nichts. Was schlimm war in dem Moment.
Aber war es dein Fehler oder war es deren Fehler? Also war es wie in Bayern oder mit dieser riesen Corona-Pony da bei Söder mit den Bleistiften?
Ach so, ja, ich dachte, das ist eine Fußballreferenz, die ich gerade nicht verstehe, weil irgendwas mit Bayern war.
Es war irgendwas mit Bayern, ja.
Das war so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen beidseitig, weil ich habe ja nur... Ich habe ja aus Vorsicht quasi, bin ich ja früher gegangen, aber hätte die Person gesagt, und bleiben Sie am Ende da, ich gebe Ihnen noch was, wäre ich ja nicht gegangen.
Ja.
Also woher soll ich das denn wissen?
Kannst du nicht wissen.
Kann ich nicht wissen. Gut, es stand da idiotensicher in der Anleitung, aber sonst hätte ich es ja nicht wissen können. Und dann waren die aber so nett, dass die dann irgendwie mit dem Labor telefoniert haben und dann habe ich einen eigenen Code bekommen, den ich dann am nächsten Tag, also ich sollte dann am nächsten Tag selber beim Labor anrufen und mit so einem Geheimcode, damit der Mensch vom Labor weiß, okay, das ist der eine, bei dem wir es abgesprochen haben.
Krass.
Mit dem darf ich reden.
Was war es? 1, 2, 3, 4. Passwort.
Nee, das Passwort war, sie dürfen es mir erzählen.
Dein Name einfach.
Ja, genau. Vornamen und ich wusste dann, nee, das war so ein Zahlenkombi einfach. Und dann habe ich beim Labor angerufen, was auch geil war. Und ich habe dann beim fucking Labor angerufen, wo die halt nebenbei im Hintergrund hört man so Affen in Käfigen, an denen die irgendwelche Sachen
testen. Hast du bei BMW angerufen? In der VW war das, fuck.
Egal, gut genug. Kann sich eh niemand mehr dran erinnern.
Stimmt.
Das war mega cool, das Gefühl, beim Labor anzurufen und so. Dann habe ich halt meine Nummer durchgegeben und dann hat er gesagt, ja, alles positiv. Und dann meinte ich, sind Sie sicher? Ich habe nicht mal meinen Namen gesagt.
Aber alles positiv?
Ja, alles gut.
Ach so, aber es ist ein Unterschied, ob der Test.
Ach so. Nee, er meinte tatsächlich, alles sicher? Positiv. Und ja, scheiße.
Bist du?
Ganz kurz mal
hast
eben.
Hast du den Code noch?
Ganz kurz mal eben. Ach, deswegen meinte der auch, aber also es ist gut, wenn sie in Quarantäne bleiben.
Mhm.
Ich dachte, er meint das so, ja, Vorsichtsmaßnahme.
Mhm.
Rufen Sie mal Ihre Eltern an. Ich dachte, weil aus Freude halt soll ich meine Eltern anrufen. Ja, gut.
Ja.
Scheiße. Cool. Nee, negativ. Gut. Der Test ist negativ und kein Corona.
Gott sei Dank.
War irgendwie absurd, das mitzumachen.
Plötzlich ist halt so real, ne?
Ja, erstens das und zweitens ist es so, ich hatte ja die gimpfligste aller Varianten. Ich habe es mitgemacht, ich kann später meinen Kindern erzählen.
Mhm.
Ja, damals bei Corona. Ich hatte den Test auch machen lassen. Oder es hat aber keine Konsequenzen für mich.
Ja, aber du weißt ja nicht, also du weißt schon, dass wenn man einen Test macht, das nicht heißt, dass man das nie kriegen kann.
Ja, klar, aber ich gehe jetzt davon aus, dass ich es nicht mehr kriege und dass wir jetzt relativ schnell diese russische Impfung bekommen.
Die russische Impfung. Ist das das, was man auf einem Flug aus so einem Teebecher trinkt?
Das wird einem, ob man will oder nicht, in den Tee gemischt.
Genau. Und dann fliegt ein Merkel nach Deutschland.
Ja.
Oh Gott.
Also es ist tatsächlich so, dass ich dann jetzt später, wenn es um Corona geht, in 20 Jahren oder 10 Jahren, wenn wir es dann hoffentlich bestanden haben und so, dann, dass ich sagen kann, ja, ich habe mich jetzt auch voll getroffen. Also nicht voll getroffen, sondern ich habe den Test mitgemacht und so und ich hatte echt 3 Tage lang voll Angst und Quarantäne.
Ich klatsche heute Abend um 20 Uhr auf dem Balkon für dich.
Dankeschön. Danke. Das war total cool, beim Labor anzurufen, aber also... Das, vielleicht mache ich das einfach nochmal. Einfach so, um mit denen zu reden.
Ja, also.
Hallo.
War der nett?
War super nett. Es war auch absurd, wie entspannt die waren. Es war ein bisschen zu entspannt, ehrlich gesagt.
Ja.
Und die haben sich auch ganz komisch gemeldet. Also dann mit Hallo, hier ist Burger King. Ganz eigenartig.
Ah. Ja, aber hat es wehgetan, dieses Stäbchen
rein? Ja, also war schon.
War körperlich nicht angenehm.
Nicht angenehm. Und ich wollte es halt auch, also.
Richtig machen. Ja.
Das heißt, so ein bisschen. Dann bin ich mir wirklich sicher und dann fast gekotzt. Okay, jetzt muss es aber passen.
Ja. Ich kann das gar nicht so Stäbchen oder was auch immer tief in den Hals kriegen. Ich habe sofort so einen krassen Würgereiz und nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig krass. Ich war mal beim HNO-Arzt, weil ich irgendwie, irgendwie Halsschmerzen länger hatte. Und dann hat er relativ weit so ein Holzstäbchen hinten rein und musste mich übergeben.
Oh nein, beim Arzt?
Ja, und es ist...
Wohin hast du gekotzt?
Das ist noch nie jemandem erzählt. Oh, ich kann es eigentlich... Das ist wirklich unangenehm. Ihm ins Gesicht.
Nein!
Doch,
oh.
Das war... ich sehe noch vor mir,
oh, nein.
Wie das so an der Brille runtertropft. Das ist kein Scheiß.
Oh Gott, wie alt warst du da?
21, 22.
Nein, ich dachte, du warst wenigstens ein Kind. Ah. Oh nein.
Gerade nach Regensburg gezogen.
Oh nein.
Und,
hat er wenigstens irgendeinen Spruch gebracht, so von wegen komische Huber, ihre Mutter hat damit keine Probleme, oder?
Hätte wahrscheinlich die Situation aufgelockert. Er hat aber nur, hat mich wahnsinnig angewidert angeguckt, das hat sich auch eingebrannt bei mir. Da träume ich noch nachts manchmal davon. Und dann hat er sich die Brille abgeputzt.
Oh
und hat
Gott.
Gesagt, ich glaube, wir sind fertig.
Oh Gott, nein. Mhm. Ah.
Das war wirklich,
wie schlimm.
Das ist, glaube ich, das ist vielleicht das Schlimmste, was mir jemals passiert ist.
Du hast einem Menschen ins Gesicht gekotzt.
Ja.
Hätte er zurück in dein Gesicht gekotzt, hast du ein bisschen gehofft, damit es wieder ausgeglichen ist?
Das in dem Moment war komplett blank
einfach,
in meinem Hirn. Das war einfach nur, das war wirklich so furchtbar. Gott,
aber
schwitz, wenn ich dran
denke. Wie krass das wäre, wenn der Arzt 2 Sekunden vorher Krebs diagnostizieren wollte, dann passiert das und er denkt sich, nee, wir sind hier
dem
fertig.
Dem sag ich's nicht.
Wir sind hier fertig, Herr Huber.
Oh Gott.
Genießen Sie die letzten
3 Tage.
Aber
das ist furchtbar. Ich sehe noch, wie das von dieser Brille runtertropft.
Oh Gott, das ist schlimm.
Ja, das ist wirklich schlimm.
Aber ist das vielleicht sogar ein Ding? Also vielleicht passiert das ja häufiger, weil es ist ja nun mal so, dass man, wenn man so ein Stäbchen in den Rachen bekommt, und es kann ja passieren.
Ja, klar.
Offensichtlich. Vielleicht ist das ein Riesenproblem unter Ärzten, aber keiner traut sich darüber zu reden, so MeToo-mäßig.
Tabuthema.
Ah. Und wenn dann ein Arzt, ein Mutiger das anspricht, dass dann die anderen dann, dass das dann so öffentlich wird.
Oh, das, ich möchte, falls ihr diesen Podcast hört, möchte ich mich wirklich dafür entschuldigen. Oh Gott. Das war wirklich.
Schatz, wie war dein Arbeitstag zum Kotzen?
Mhm.
Naja.
Ja.
Hattest du nicht eben auch was? Ach ja, mit deinen, du bist an deine körperlichen Grenzen.
Ich bin an meine körperlichen Grenzen gekommen. Und zwar, weil du ja vorhin meintest, es war irgendwas mit Bayern.
Ja.
Am Sonntag hat Bayern die Champions League gewonnen.
Okay.
Und das feiere ich natürlich.
Ja, egal.
Ist mir
die Champions, aber die Champions League, nein, es ist keine dumme Frage, glaube ich.
Das war sehr sicher eine dumme Frage.
Aber ja. Die Champions League ist einfach ein privates Turnier für alle Vereine weltweit.
Es ist halt ein, welches Turnier ist denn nicht privat?
Ja, also es ist halt nicht ein deutschlandweites Turnier, sondern halt einfach,
es da ist ein, dann ist die europaweites, UEFA. Es ist ein europaweites Turnier.
Europaweit, ja. Okay.
Und da spielen halt die besten Mannschaften aus Europa, spielen ein langes Turnier gegeneinander und das hat Bayern jetzt gewonnen. Und das habe ich halt gefeiert. Feiern heißt an einem Sonntag, ich habe halt bis 12:30 oder so ein paar Bier getrunken.
Mhm.
Und war dann gestern, heute ist Dienstag, waren Freunde von mir spontan in Köln und war gestern wieder 3-4 Bier trinken und bin heute tot. Ich fühle mich wie nach einer Woche Festival.
Ja, das ist, glaube ich, das Alter tatsächlich.
Es muss das Alter sein, weil früher war es irgendwie völlig egal. Und jetzt bin ich einfach komplett fertig. Und ich war gestern schon echt fertig. Und dann habe ich diese zwei Freunde von mir, das sind mit die schönsten Menschen, die ich kenne. Und den einen davon kennst du sogar, das ist dieser Radiomoderator bei Ego FM, wo du mal im Interview warst. Und widerlich schön. Und seine Frau genauso schön, die stand mir.
Das ist so, es gibt so ein Level an Schönheit, das unangemessen ist.
Das ist unangemessen.
Wo du es nicht mehr genießen
das
kannst,
gibt es
weil,
nicht.
So, weil du so Minderwertigkeit komplett.
Ich war bekommst. Heute nochmal auf dem Instagram-Account von dem.
Das gibt es nicht, wie gut der aussieht.
Auch so Fotos oben ohne, wo er einfach so ganz locker da steht. Oh, ich bin gerade oben ohne und aber halt so wirklich ripped. Und der macht, ich weiß, dass der nicht viel Sport macht, also es kotzt mich an. Aber auf jeden Fall habe ich dem halt vorher schon, ich habe den jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr oder so nicht gesehen, habe ihm vorher schon geschrieben, ich bin echt fertig und nicht so lang heute und bla. Und dann kommt er in seiner kompletten Schönheit, steht vor mir und das Erste, was er sagt, ist, nee, du siehst aber auch fresh aus. Gar keine Augenringe. Und du weißt genau, wenn jemand zu dir sagt, du hast gar keine Augenringe, dass du aussiehst wie ein fucking Panda.
Ja, Holzwürmer hast du auch nicht, ne?
Genau. Das war wirklich, da dachte ich mir, oh Gott, das war ein schreckliches Erlebnis gestern.
Ja, das ist vor allem, wenn so ein unfassbar attraktiver Mensch
der ist
dir
so
sagt,
schön,
das nee, du bist schon, es ist alles, mach
alles
gar
okay.
Keine. Das sind auch die gleichen Leute, die sagen, ach, beim Dating kommt es nur auf Selbstbewusstsein an.
Ja,
danke George Clooney, dass du nur positive Erfahrungen gemacht
ich glaub,
hast.
Ich glaube, dass George Clooney da Komplexe kriegen würde bei dem.
So, ja, also komisch, ich habe nie Probleme damit, ich bin einfach ich selber. Ja, hast du dich mal gesehen?
Ja, genau. Ja. Es gibt so Menschen wirklich, die sind einschüchternd. Schön.
Ja.
Und der ist
wobei ich tatsächlich auch finde, dass, also es gibt natürlich objektive Schönheits- und körperliche Merkmale, wo es einfach entweder durch Indoktrination, weil ich weiß, das und das ist schön, ich habe studiert,
ja.
Oder durch, keine Ahnung, universelles, weil Symmetrie ist schön, symmetrisches Gesicht ist schön oder so, keine Ahnung, oder halt ein, weiß ich nicht. Aber ich finde tatsächlich, dass neben diesem Objektiven es auch ganz viel mit der Haltung und der Ausstrahlung zu tun hat.
Ja.
Wenn ich jemanden vor mir sehe, der sehr, sehr attraktiv ist, aber der sich dann verhält wie das letzte Arschloch und so ganz unattraktive Persönlichkeitszüge hat,
ja.
Wie zum Beispiel, keine Ahnung, dass er dann, weiß ich nicht, die Milch in den Kühlschrank stellt, obwohl sie leer ist. Und ich denke, boah, okay. Und dann
das ist meine Grenze?
Das ist meine Grenze, ja. Das ist meine Grenze.
Okay. Ja, aber das kenne ich. Also, dass du siehst jemanden und bist so überwältigt erstmal von der Erscheinung und dann hat die Person aber irgend sowas an sich. Bei mir ist es so, es gibt so Menschen, da triggert mich so unterwürfige Unsicherheit. Mega krass. Kennst du das?
Ja.
Wenn so Leute sich entschuldigen, bevor sie sich vorstellen.
Ja.
Das macht mich teilweise
wahnsinnig. Ja. Ich finde, und deswegen finde ich tatsächlich die Einstellung, dieses, du musst nur dich selbst sein und so.
Mhm.
Ich glaube, wenn man so ein mittelmäßig attraktiver Mensch ist, ist nach oben und unten hin sehr, sehr viel Spielraum, was die Ausstrahlung angeht. Dann, wenn man so eine gute 6 ist, kann man sich entweder zu einer 3 runterrocken oder zu einer 7 hoch. Oder 8 hoch.
Aber auch nicht sagen, wie weit es hoch geht.
Ja, nee, die Skala ist komplett offen.
Ja.
Aber nochmal ganz kurz zu Bayern.
Mhm.
und der Champions League europaweit. Das heißt dann aber auch, dass dann quasi, dann hat Bayern gegen, hat glaube ich, gegen Paris.
Gegen Paris, ja.
Ja, PSG, Pariser Club einfach.
Ja.
Ja. Gewonnen. Aber ist das nicht so, dass die ganzen Spitzenclubs zumindest alle von mehr oder weniger demselben Konzern gesponsert oder besitzt werden? Also zum Beispiel, Bayern hat doch Katar auf seinen Shirts.
Bayern wird von Katar mitgesponsert, ja.
Also der Airline da von Katar, Airways oder wie auch immer das heißt. Und PSG gehört doch auch zu irgendeinem Scheich in Katar. Ist das dann nicht so ein bisschen wie wenn Coca-Cola gegen Fanta spielt, wo man weiß, ja, aber gehört beides zur selben Firma?
Das wäre eher so Sprite gegen Fanta, oder? Das gehört ja beides Coca-Cola.
Ja, oder?
Ja
eben.
Und ja, ist es so. Ist ein bisschen so. Ist auch furchtbar. Und das ist auch ganz schlimm für mich als Fan, das moralisch mir gegenüber zu rechtfertigen.
Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde es nur nicht so spannend.
Ach doch, spannend ist schon.
Weil
das ist ja deine Mannschaft. Also entscheidest dich ja, oder nicht, du entscheidest dich nicht, sondern du hast ja eine Mannschaft, mit der du mitfieberst. Hm. Und bei mir ist es halt Bayern. Und wer jetzt da dahinter steht.
Ich weiß nicht, ich finde es halt, ich fände es halt viel spannender, wenn ich wüsste, da kämpft gerade die Mannschaft, die von, keine Ahnung, dem Nazi-Verein gesponsert wird, gegen die Mannschaft, wenn die Profil hätten, also, weil so ist es ja einfach die Elfspieler, die teuersten Elfspieler gegen die zweiteuersten Elfspieler.
Leider ist es wirklich ein bisschen so. Aber ich bringe halt da sehr viel Emotionen mit rein aufgrund von Vergangenheit. Also meine ganze Family ist halt schon immer Fan von diesem Verein.
Aber nochmal, um Leute wie mich reinzuholen, die das halt verpasst haben. Es wäre doch schon geil, wenn Vereine auch so ein Profil haben.
Sowas gibt es ja auch. Also zum Beispiel St. Pauli ist ja so, dass die sich halt krass gegen Nazis positionieren. Und ich glaube, es gibt auch keinen Nazi, der Pauli-Fan ist. Und das, wenn du aus so einem Grund Sportfan sein willst, Fußballfan sein willst, das gibt's auch.
Ja, für mich muss es gar nicht mal politisch sein. Es kann ja einfach die Leute oder der Verein, der findet, man sollte irgendwie, keine Ahnung,
Milch im Kühlschrank
stellen gegen den Verein, der sagt nein. Oder die Leute, die lieber Schokoeis mögen, gegen die Vanilleeis mögen. Einfach wenn es noch mehr so unsere Ja-Nein-Fragen eigentlich, wenn sich die Vereine da positionieren und dann gegeneinander kämpfen, dann fieber ich auch mit.
Aber dann ist auch der Sport egal, oder? Es ist auch egal, ob du jetzt Fußball oder Schach oder was auch immer.
Aber beim Boxen zum Beispiel ist das ja so, dass dann immer bevor der Boxkampf losgeht, irgendwie die Lebensgeschichte von irgendwie dem Boxer da nochmal.
Ja, aber das gibt's ja beim Fußball auch. Du hast halt, beim Fußball hast du ja auch individuelle Schicksale der einzelnen Spieler. Also das gibt's natürlich. Aber beim Boxen hast du es halt ganz klar, oder beim Mixed Martial Arts, dass eins gegen eins zwei Frauen oder zwei Männer gegeneinander kämpfen. Und da kannst du natürlich Rocky-mäßig das noch viel emotionaler aufladen.
Und das wäre geil, wenn das halt als Mannschaft. Ja. Mir fällt gerade kein Beispiel ein aus irgendeinem Grund.
Es gibt ganz viele Anti-Beispiele. Also zum Beispiel ist es bei RB Leipzig ja so, dass die halt von Red Bull gekauft, mehr oder weniger, und aufgebaut wurden. Und die gibt es erst seit 10 Jahren so richtig inzwischen. Und das ist halt reine Werbung. Und anders
als alle anderen Vereine, oder wie?
Ja, doch. Also Leipzig hat halt in dem Sinn keine Tradition. Ist kein Traditionsverein. Okay. Und sowas wie Bayern, Dortmund, Schalke und so, obwohl da große Konzerne dahinter stehen. Ja. Ich meine, bei Schalke steht Gazprom dahinter. Haben die halt eine Tradition und deswegen identifiziert man sich halt da eher damit.
Ja, aber das ist, als wenn jemand vorwirft, zu jung zu sein. So, ja, ich arbeite dran, gib mir noch ein paar Jahre, es wird jedes Jahr besser. Tradition ist ja nur was über Zeit.
Es geht um die Entstehung. Es geht darum, dass Vereine wie Schalke halt aus der Arbeiterklasse, der Bergleute und so entstanden sind.
Es ist halt
und
so konzeptioniert am Reißbrett quasi.
Genau, okay. Also bei RB Leipzig und RB Salzburg ist es halt so, dass die wirklich aus dem Boden gestampft wurden von Red Bull.
Trotzdem, ich fände es als Idee, glaube ich, cool, wenn vor jedem Fußballspiel eine Gretchenfrage gestellt wird und der eine Verein antwortet so und der andere so und dann beginnt das Spiel und dann hast du mich. Dann bin ich dabei.
Gretchenfrage ist was anderes.
Ist das, was nochmal
Gretchenfrage? Du hast studiert, du kannst du googeln bis nächstes Mal.
Ist eine Gretchenfrage nicht sowas, was so eine Frage ist, die sehr, also keine Ahnung, die dann deren Antwort dann sehr viel Konfliktpotenzial beinhaltet?
Ja. Ich glaube, also die Original-Gretchen-Frage ist doch, wie hältst du es mit der Religion?
Ja, aber das ist ja genau sowas.
Und
das meine ich ja.
Aber ich dachte, ist es nicht schon sowas, dass es die Antwort schon impliziert? Vielleicht bin ich falsch.
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Wir haben bestimmt sehr, sehr viele in der Community, die sich gerade zum einen die Haare raufen und schon auf Instagram die Nachricht reinhacken.
Naja, ich fände es auf jeden Fall cool.
Ich finde es auch nicht schlecht. Ich finde es eine gute Idee.
Ich finde beim Boxen auch immer ganz geil, also bei Boxfilmen, dass bei jedem Boxfilm ist es immer so, der eine Boxer geht zu Boden und dann glaubt er aber doch an sich, kann wieder aufstehen und besiegt den anderen Boxer.
Ja, nicht, muss nicht unbedingt besiegen. Der Sieg steckt ja oft schon im Aufstehen.
Ich kenne keinen Boxfilm, bei Rocky verliert er doch nicht, wenn
doch,
er
wieder aufsteht. Rocky verliert. Ja, Rocky verliert nach Punkten. Sorry für alle, denen ich jetzt Rocky gespoilert habe.
Was?
Rocky verliert am Ende nach Punkten.
Wirklich?
Bei Rocky ist es so, dass der im dritten Akt ja diese Halle betritt mit dem Ring. Dann zweifelt er krass an sich selber und beginnt dann den Kampf mit der Überzeugung, dass er nicht gewinnen muss, sondern einfach dem Gegner, Adrian, den härtesten Kampf dessen Lebens liefern will. Er will der beste Gegner sein, den er je hatte. Es geht nicht ums Gewinnen.
Okay.
Darum geht's bei Rocky.
Das ist, und er gewinnt dann nicht
gegen Adrian? Nee, er geht ein paar Mal zu Boden.
Steht immer wieder auf?
Ja, nicht Adrian, Quatsch. Adrian ist so seine Adrian. Freundin.
Keine Ahnung, ich habe Rocky nie gesehen, tatsächlich.
Adrian ist doch seine Freundin. Der Gegner heißt...
Der Russe mit großen Face.
Nee, oh Gott, kannst du es kurz googeln? Ich werde wahnsinnig.
Aber ist das nicht der Super-Russe quasi? Ist das nicht so ein propagandamäßig einfach...
Das ist doch der Schwarze.
Ach so, das ist
oh Gott. Rocky 1.
Ja, aber dann Creed.
Creed, ja. Genau. Und er geht auch ein paar Mal zu Boden und steht wieder auf. Und der Apollo Creed heißt er. Mhm. Geht auch zu Boden, steht wieder
Was
auf.
Was gar nicht wie ein ausgedachter Name klingt.
Naja.
Creed.
Rocky Balboa.
Apollo Creed gegen Rocky Balboa.
Und es geht halt wirklich nur darum, dass er nicht K.O. geht. Und weil bisher ist jeder Gegner von Apollo zu Boden gegangen.
Und er besiegt ihn dann nicht?
Nee.
Was ist das denn? Ich dachte die ganze Zeit, er besiegt ihn dann auch.
Weil er verliert, aber das ist okay.
Jetzt muss ich mal Rocky gucken.
Das ist ein super Film. Ich den geguckt habe, aber
Sylvester Stallone selber geschrieben, was jetzt die ganzen Namen erklären.
Ja. aber es ist trotzdem, das ist schon ein Meisterwerk. Und ich habe mir letztens mal nochmal den Trailer angeguckt von Rocky. Und der letzte oder vorletzte Satz von dem Trailer ist, you know him as Sylvester Stallone, but you'll remember him as Rocky.
Okay.
Und das ist wow.
Aber war Rocky nicht einer der ersten Filme von Sylvester Stallone?
Ich glaube, es war sogar der erste Erfolg.
Das heißt, niemand kannte Sylvester Stallone.
Nee.
You know him as Sylvester Stallone. Was? Wer? But you remember him as Rocky. Wer ist Rocky? Ich habe den Film auch noch nicht gesehen.
Du hörst beim Trailersprecher, wie er so, you know him as, und er guckt auf seine Hand, wo er den Namen aufgeschrieben
hat. Sylvester Stallone.
What kind of name is that? Okay.
Man hat ja Rocky noch nicht gesehen und man kennt Sylvester Stallone nicht.
Und ich glaube, dass Sylvester Stallone auch selber der Meinung war, dass er nie wieder einen anderen Film machen wird.
Er wusste schon sehr, sehr früh.
Ja.
Ich kann mir nicht nochmal so viele Namen ausdenken. Das war, da habe ich nächtelang dran gesessen.
Mein Lieblings-Sylvester Stallone-Film ist Rambo 4, wo du merkst, dass er das Drehbuch live diktiert hat, während die schon gedreht haben. Weil da ist es wirklich so, dass plötzlich eine Frau aus dem Nichts auftaucht und plötzlich ein sehr wichtiger Teil von der Handlung wird. Den gucken wir mal zusammen. Das ist wirklich, da hörst du wirklich, wo er wirklich diktiert und die drehen und dann sagt er, und dann schießen die auf die Frau.
Welche Frau? Die Frau, die
ist schon die ganze Anfang. Zeit dabei.
Ja, genau. Ja, haben wir das mitgeschrieben mit der
ich
Frau.
Ich weiß auch nicht, warum Sylvester Stallone bei meiner...
Die Arnold Schwarzenegger klingt.
Ja, genau, bayerisch klingt.
Das ist das ist gerade mega der Mindfuck mit Rocky.
Ja.
Dass er dann nicht gewinnt. Aber kämpft dann irgendwann noch, weil es gibt ja auch 20 Rocky-Filme.
Fünf
Rocky-Filme. Ab dem vierten Film ist es egal, ob es 20 oder 5 gibt.
Gibt's bei dir irgend so ein Franchise, wo du der Meinung bist, dass alle Teile gleich gut sind? Oder ist es so, dass es immer von 1 an bergab geht?
Der Pate ist so, dass der zweite Teil auch noch sehr, sehr gut ist. Aber der dritte ist dann wirklich einfach so, okay, warum?
Ja.
Ich glaube nicht, weil ich bin ein großer Fan. Ich mag auch diese Marvelisierung aller Filme.
Genau, das wollte ich.
Ich bin ein großer Fan von, okay, hier ist die Geschichte, die ich erzählen will. Das war die Geschichte, die ich erzählen wollte.
Ja.
Ende. Und nicht, das war ein Teil der Geschichte, die ich erzählen wollte. Aber ein zweiter Teil ist so, also das kriegt mir nicht so ganz. Und dass es jetzt immer so ist, dass Marvel eingeführt hat, man kann nicht nur einen Film, man kann 20 Filme verkaufen.
Mhm.
Und wenn du die ersten 3 gesehen hast, dann wirst du auch die nächsten 17 sehen wollen.
Ja.
Und das machen jetzt ganz, ganz viele andere Filme auch, wo sie das Ende offen lassen oder der Charakter taucht nur auf, damit er später seinen eigenen Film bekommen kann, wo ich denke, ja, okay, und dann sitze ich da und 90% des Films sind, kennt ihr noch den Charakter aus dem anderen Film? Oh, cool.
Das nervt mich, aber ich finde auch so schlimm, zum Beispiel bei Stranger Things war es ja so, die erste Staffel ist fantastisch. Und du merkst einfach, dass die das auf eine Staffel konzipiert haben, weil die halt natürlich nicht wussten von Netflix, kriegen wir noch eine. Die erste Staffel ist perfekt in sich abgeschlossen. Und dann kommt die zweite Staffel und es kommt so ein ähnliches Monster, das nur ein bisschen größer ist und du merkst einfach, okay, alles klar.
Das Star-Wars-Phänomen.
Ist so, wie bei Star Wars.
Wir bauen noch einen Todesstern und in jedem, jedes Mal gibt es die Szene, wo jemand sagt, Moment, ist das nicht wieder Todesstern? Und dann sagt der andere General, ich wünschte, das wäre der Todesstern. Das hier ist der Todesstern. Ja, das ist der Todesplanet. Nächster Film, ich wünschte, das wäre ein Todesplanet. Das ist der Todesplanet. Das ist das Todesuniversum.
Das Todesuniversum.
Wo dann halt immer dann in dem Maßstab gezeigt, wie viel größer es ist. Aber es ist im Grunde dasselbe.
Ja.
Und es ist immer, ja, dann machen wir es halt kaputt.
Ich mag tatsächlich das ganze Alien-Franchise. Also, ich finde das Alien 1, 2, 3 fantastisch und ich finde tatsächlich den zweiten am besten. Den habe ich, glaube ich, vorletzte Folge oder so erzählt, mir der sehr männliche Vater eines Kindergartenfreundes mit 5 gezeigt hat.
Was einfach abgefuckt ist.
Und was wirklich abgefuckt ist. Und da finde ich tatsächlich, dass die Filme fast immer besser werden. Ich mag sogar dann diese Crossover mit Alien vs. Predator 1 und 2 und so. Das finde ich alles fantastisch.
Gar nicht mit aus. Toy Story hat es auch geschafft, dass 1, 2 und 3 alles für sich genommen fantastische Filme sind. 4 war da ein bisschen unnötig, sah aber am allergeilsten aus von allen.
Ja, gut.
Aber ja, ich glaube nicht, nee, ich glaube nicht, dass sobald ihr was zum Franchise wird, wird es schlechter. Aber Franchises an sich müssen nicht schlecht sein. Ich gucke auch gerne Marvel-Filme. Ich habe jetzt zum Beispiel Umbrella Academy, die Serie auf Netflix geguckt. Und zwar in meinem neuen Hobby, im Speed gucken. Auf Speed gucken, exakt. Nee, es gibt so Filme, wie zum Beispiel Marvel-Filme, wo ich weiß, ja, habe ich jetzt ein bisschen Bock drauf, aber wenn ich jetzt die Hälfte verpasse, weil ich am Handy bin, ist nicht schlimm. Und es gibt so Serien, wo ich weiß, Teile davon finde ich super interessant, andere Teile gehen mir am Arsch vorbei und die ich dann aber gucke und skippe.
Ja.
Wo ich dann halt eine Folge, die eine Stunde dauert, in 30 Minuten schaffe.
Mhm. Ein bisschen stolz auf dich, weil du es schnell geschafft hast?
Und es macht trotzdem Spaß. Weißt du, das habe ich bei The Witcher gemacht. Ich will einfach sehen, wer gegen Monster kämpft. Der Rest ist mir egal. Bei Umbrella Academy, ich will sehen, wie durch die Zeit reisen und der kleine junge Leute tötet und die ganzen weirden Charaktere. Ja, klar, aber die ganzen Love-Stories, die ganzen B-Stories, scheiß drauf. Die skippe ich dann weg. Und dann bin ich wie so ein Sport eigentlich. So, ich habe die 2 Staffeln in einem Tag geschafft.
Aber man hat dann auch das Gefühl, was geschafft zu haben.
Ja.
Ne? So geht's mir teilweise auch. Ich habe so eine App, auf der gezeigt wird, von welcher Serie es wie viele neue Folgen gibt und so. Und manchmal gucke ich einfach noch eine, um eine abhaken zu können. Das ist komplett bescheuert.
Ja, und ich mache es halt in kürzerer Zeit. Das ist wirklich, ich stopp dann wirklich, also, oh geil, ich habe es in 30 Minuten geschafft.
Ja, ist gut.
Es macht trotzdem Spaß. Geht halt nur bei Serien, wo ich von Anfang an weiß, wenn ich die jetzt voll gucke und da 30 Stunden investiere, bereue ich es am Ende, dass 30 Stunden meines Lebens draufgegangen sind. Aber wenn ich nur die Bits, die Juwelen rauspicke für mich, perfekt. Kann ich nur empfehlen. Speed gucken. Könnte olympisch werden. Dass dann wer schafft die Serie in kürzerer Zeit und ohne es, also und kann es trotzdem genießen.
Ja, muss man es dann abfragen, oder?
Ja, teilweise ist es halt so, dass ich dann, muss ich zurückspulen, weil das will ich doch noch gerne sehen. Ist halt sehr subjektiv. Es muss halt trotzdem ein gutes Guckerlebnis sein.
Interessieren dich so Love Stories und so gar nicht. Ich habe in letzter Zeit relativ viele Liebesfilme geguckt und finde es immer besser. Also ich habe mich so ein bisschen reingefuchst, auch in so Dramen und so Coming of Age Kram und so und fange richtig an, das richtig abzufeiern.
Ich finde es auch okay, wenn es nicht, also bei dem Speedcooking ist es ja so, dass ich trotzdem die Serie in ihrer Gesamtheit verstehe, obwohl ich wie bei so einem Jenga-Turm Sachen rausnehme.
Ja.
Und bei Liebesgeschichten ist es halt oft so, dass dann irgendwo nochmal Romanze reingerückt wurde, aber wenn ich die wieder rausnehme, der Jenga-Turm nicht zusammenstürzt. Das heißt, die Charaktere, das bringt niemanden irgendwas. Deswegen.
Wollen wir eine Rubrik machen?
Sehr gerne. Ich habe mitgebracht Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten. Absurd langer Titel.
Griffiger Titel.
Absurd langer Titel.
Das ist, glaube ich, mein Lieblingstitel.
Es stimmt halt auch nicht mehr so ganz. Es ist einfach genial daneben 2.
Ja.
Naja, egal. Klopfst du?
Ich klopfe.
Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
AKA.
Genial daneben 2. Ja, viel besser, viel griffiger. Das ist ja oft so. Es gibt ja oft Filme oder Buchtitel, wo
es ist. Ein bisschen wenig über Filme geredet bisher.
Ja, stimmt. Aber auch oder Buchtitel, wo es dann oft so ist, irgendwie der Titel heißt irgendwie Schokowaffeln.
Ja.
Oder die unbeschwerte Leichtigkeit des Lebens unter Einfluss von Stress.
Da merkst du, dass der Verlag mitgeredet hat.
Ja. Wo also auch bei Filmen, selbst bei Martin Scorsese, der ja Irishman, sollte eigentlich heißen, I heard you paint houses. Was so der Satz ist, den man sagt, wenn dann der Mafia-Typ, ist es auch egal, wo du halt denkst, Alter, selbst Martin Scorsese durfte seinen Titel nicht durchdrücken und Netflix meinte, das muss griffiger sein, es wurde dann zu The Irishman. Aber mitten im Film taucht irgendwann nach 2 Minuten auf, als fette Title Card, I heard you paint houses.
So,
macht dann in dem Zusammenhang fast keinen Sinn mehr, warum das plötzlich da auftaucht. Das heißt, es war dann so, Scorsese wollte unbedingt den Titel, Netflix hat gesagt, nein, und hat ihn dann so reingesneakt, was gar keinen Sinn mehr ergibt.
Ich bin so gespannt auf deine Frage. War das die Frage schon?
Das war schon die Frage, ja. Das war absolut die Frage.
Das ist aber keine schlechte Frage. Wie sollte Irishman eigentlich heißen?
Ja, I heard you paint houses. Wenn man aufgepasst hätte, wüsste man es bei Irishman. Wenn man wie jeder andere normale Mensch nach 10 Minuten eingeschlafen ist.
Nach 7 Stunden eingeschlafen ist, nachdem der Film Drittel rum war.
Es ist halt auch so, Martin Scorsese, wir haben verstanden, wie die Mafia funktioniert. Danke, du musst nicht noch einen Film machen, der es erklärt. Naja, bist du ready?
Yes.
Warum kann man nicht genau sagen, wie groß der Eiffelturm ist?
Weil man wegen Corona gerade nicht hoch darf.
In Zeiten von Corona.
In Zeiten von Corona. Ich weiß es. Aha. Ich glaube, ich weiß es tatsächlich. Und zwar ist der ja aus Stahl. Und vielleicht dehnt er sich mit der Hitze aus, mit der Kälte schrumpft er.
Tatsächlich 100 Punkte. Genauso ist es. Ich dachte ehrlich gesagt, du
bist stolperst.
Vor allem die Frage impliziert ja schon, dass man es nicht kann. Ich dachte, du stolperst noch ein bisschen darüber, dass du dachtest, hör, man weiß doch, wie groß er ist. Aber nee, tatsächlich hast du genau ins Schwarze getroffen. So, der Eiffelturm besteht halt vor allem aus Eisen, ist irgendwie 1000 Tonnen schwer und bei Hitze dehnt er sich aus, bei Kälte zieht er sich zusammen.
Habe ich die erste Runde ehrlich bestanden.
Exakt. Und man hat sich jetzt geeinigt auf eine Höhe von 300,51 Metern.
Wie war das Meeting?
Warum 5,1? Warum nicht 5,0?
Scorsese wollte
2?
Ja, genau.
Die Höhe des Eiffelturms wird immer angegeben mit 300 Metern oder 300,51 Metern. Oder I heard you paint the houses.
Wenn, I heard you paint the Eiffel Tower. Ja. Wenn, wenn ich die erste Frage geschafft, wenn die zweite Frage wäre, warum heißt der Eiffelturm Eiffelturm?
Weißt du das?
Nee.
Sehr intuitiv, aber lass uns ganz kurz bei der, oder soll ich es auflösen?
Nee, mach du mal, was du möchtest.
Ich wollte nämlich dich noch fragen, was du denn denkst, wie groß die Höhenschwankung ist. Oh. Das fand ich nämlich auch interessant. Was du glaubst,
wie viel Prozent?
Ja, generell eine Anzahl einfach.
Wie hoch ist er nochmal?
300,51 Meter.
Dann ist, schätze ich, die Differenz 5,1 Meter. Ich weiß es nicht.
Nee, tatsächlich 15 Zentimeter.
15 Zentimeter.
Ja. 15 Zentimeter schwankt quasi die Höhe des Eiffelturms, je nach Wetter.
Das ist schon spannend irgendwie.
Ja, und der Eiffelturm, ich meine, das ist ja schon ein sehr phallisches Gebäude.
Mhm.
Dass sich das dann auch noch je nach Hitze oder Kälte zusammenzieht oder aussehen, ist schon sehr lustig. Also Sigmund Freud hätte da, glaube ich, viel Spaß dran. Warum heißt der Eiffelturm Eiffelturm? Weißt du es echt nicht?
Ich weiß es wirklich nicht.
Was glaubst du denn?
Weil er vom König der Eifel an Frankreich geschenkt wurde.
Der Typ, der den Eiffelturm gebaut hat, hieß einfach Gustav
Turm.
Eiffel.
Gustav Turm.
Ja, und deswegen heißt es Eiffelturm. Nee, der eine hieß Eiffel, der andere hieß Turm und jetzt heißt es Eiffelturm. Aber tatsächlich ist es so, dass Gustav Eiffel, dem gehörte einfach nur das, ich weiß nicht, ob es ein Architektur, er war halt ein Bauunternehmer.
Mhm.
Und Angestellte von ihm hatten die Idee für einen Eiffelturm und er hat gesagt, boah, ich weiß nicht. Und dann haben die es halt einfach privat weitergemacht und haben den dann irgendwann überzeugen können.
Die haben angefangen, den Turm privat zu bauen?
Ja, zu entwerfen.
Okay.
Also die Pläne und so. Und erst als dann Eiffel die fast fertigen Pläne gesehen hat, dachte er sich, vielleicht ist das doch ein guter
Lass den mal nach mir benennen.
Ja, und dann hat er sich das halt genommen und die beiden wurden nie wieder irgendwo erwähnt.
Hat der jetzt eine Late-Night-Show irgendwo?
Es ist aber auch so, dass man sagen muss, dass ohne Eiffel der Turm niemals gebaut worden wäre. Er hat sich halt engagiert. Und was auch ganz geil ist, der hat dann in dem Turm, also erstmal als er gebaut wurde.
Du weißt sehr viel über den Eiffelturm.
Ich habe sehr viel Nischenwissen. Es ist wieder bei der Party, ich renne halt zwischen den 2 Eckpunkten, wo der Eiffelturm gedroppt wird und da, wo über kognitive Dissonanz geredet wird. Das hieß, das Schande von Paris wurde das betitelt.
Das weiß ich.
Und es war dann so mega, die ganze Szene, Künstlerszene, haben alle gesagt, das wird so hässlich, baut das nicht. Dann wurde es gebaut, hat alle, und dann haben alle die Meinung sofort geändert, als sie gemerkt haben, oh, die Öffentlichkeit findet es doch ganz cool. Und plötzlich alle, ja, habe ich doch gesagt, ja, Eiffelturm, ey, Eiffel, mega geil, Gustav, mega guter Turm. Und dann hat der Gustav Eiffel ganz oben in die Spitze einen eigenen privaten Raum einfach, einen eigenen privaten Raum einrichten lassen und da dann gelebt.
What?
Im Eiffelturm.
Der hat im Eiffelturm gewohnt.
Ja, ich weiß nicht, ob er da auch gepennt hat. Ich weiß nur, dass er da so einen sehr, also einfach einen privaten Raum hatte.
Also was ich weiß, ist, dass kein einziger DHL-Bote da hoch ist, um ein Paket abzuliefern.
Bei Lieferando im 50-millionsten Stock.
Flaschenpost. Ich sag ja schon immer ganz oben.
Und da war es dann wirklich ganz oben.
Oh Gott.
Ich weiß gerade nicht, ob er da auch gepennt hat, aber ich bin mir sehr sicher, dass er da einen privaten, einfach privates...
Aber wenn du da oben wohnst und also verlässt deine Wohnung ja nur mit dem Fallschirm, oder?
Dauernd spuckst du Leuten auf den Kopf.
Ja, aber wenn ich mal kurz zum Supermarkt muss, ich habe immer einen Fallschirm.
Ja, vor allem, oh fuck, die Toilette ist unten. Nachts so. Scheiße.
Oh Gott.
Oder die Kinder schlafen halt unten.
Ja.
Mama, kann ich noch ein Glas Wasser?
Das hörst du nicht. Oh. Das hörst du gar nicht.
Ja, also per Telefon. Ring, ring, so. Ring, ring. Kann ich noch ein Glas Wasser? Oh, ich komme. Ich bin in 3 Stunden da. Und wenn ich irgendwo verabrede, ist so, ich brauche 3 Stunden, bis ich...
Ist auch mega nervig mit den ganzen Touristen.
Tatsächlich war es dann so, dass er das geheim gehalten hat lange, damit es eben keine Touristenattraktion wird. Und es war auch privat allen Leuten verboten, bis auf Leute, die er dann persönlich eingeladen hat. Also Thomas Edison weiß ich, dass er da war. Und Mahatma Gandhi tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob Mahatma Gandhi...
Wie hat der den Weg da hoch geschafft?
Gewaltfrei. Ich weiß gerade nicht mehr, ob Mahatma Gandhi da war. Er hat ja in London studiert. Und ob er sich da einfach den Eiffelturm angeguckt hat oder ob er später da in dem privaten Büro von Eiffel war auf Einladung. Ich weiß nur, dass Gandhi beim Eiffelturm war.
Konnte dann Gustav Eiffel, hätte der da noch hinbauen können, was er gewollt hätte?
Es war halt sein scheiß Bauunternehmen, sein scheiß Turm.
Aber warum hat er dann nicht noch ein bisschen Quatsch gemacht?
Aber ganz ehrlich, der Eiffelturm, der sieht schon aus wie Quatsch.
Das stimmt.
Also der Eiffelturm...
hat gerade alle französischen Hörer verloren.
Es ist einfach 1000 Tonnen Stahl haben wir noch übrig. Was machen wir? Ein Penis. Es ist einfach ein riesiger Penis, der auch schrumpft und sich ausdehnt. Ja. Aber es, tatsächlich ist es auch so, dass der Eiffelturm für Fernsehübertragungen dann genutzt wurde. Und während des Zweiten Weltkriegs, ich weiß nicht, warum ich so viel bei den Eiffelturm weiß. Während des Zweiten Weltkriegs wurde dann für die Öffentlichkeit auch wieder gesperrt. Und die haben den benutzt, um halt so Spionage und Kommunikation abzufangen. Weil es ist halt ein riesiger Turm.
Als Antenne.
Und dann haben die berühmte Agentin Mata Hari quasi über abgefangene Kommunikation vom Eiffelturm enttarnt.
Das ist Wahnsinn.
Eiffelturm, der Podcast, ich kann ihn füllen. Keine Ahnung warum, weiß ich nicht. Nischenwissen.
Ja, aber wie kommst du immer an so Nischenwissen? Also bist du dann, du müsstest eigentlich was arbeiten und bist dann auf Wikipedia.
Ja, Wikipedia ist schon, also ich hänge schon sehr viel auf Wikipedia rum.
Erster Hast du mal Weltkrieg, gespendet?
Sorry, erster Weltkrieg, nicht zweiter Weltkrieg.
Hast du schon mal gespendet an Wikipedia?
Nee, auf keinen Fall.
Ich kenne auch niemand. Der hat schon mal gespendet.
Ich bin auch jemand, der öffentlich immer sagt, Journalismus ist mega wichtig. Und so, aber was? 90 Cent für diesen
Paywall? Fuck you.
Fuck you. Ist mir doch egal, wie ihr da in dem Kriegsgebiet eure Reporter versorgt.
50 Leute teilen sich irgendwie einen Paywall-Account.
Ja, und also der Kriegs- Journalist dann vor Ort muss dann irgendwie barfuß durchs Kriegsgebiet laufen, damit ich meine Infos kriege. 10 Cent? Fuck you.
Fuck you, Antonia Rados.
Also, ja, aber nicht schlecht. Was ist wirklich... sehr schnell zielsicher erraten. Also 100 Millionen Euro, nee, 1 Million Euro gehören dir.
Wer wird 100 Millionen?
Aber ganz im Ernst, warum nicht eine Show, die Wer wird doppelter Millionär?
Ja.
Die würde ich eher gucken als Wer wird Millionär. Es geht um mehr Geld. Die Fallhöhe ist größer.
Ja.
Aber selbes Prinzip, wer wird Millionär plus 1 Euro?
Ich fände ja manchmal so interessant, bei manchen Fernsehübertragungen und Shows und so, wenn man noch so Waffen einbauen würde. Zum Beispiel bei Fußballübertragungen.
Wenn die Fußball noch Waffen hätten.
Das fände ich cool. Aber ich fände auch cool, wenn die Trainer, die haben immer so Bereiche, die nicht verlassen dürfen. Also du darfst nicht aus deiner Coachingzone raus. Wenn die so jeder ein Luftgewehr hätte noch. Oder
um
so.
Die Spieler so abzuschießen.
Ja, oder sich gegenseitig. Und wer als erstes aus dieser Coachingzone, das gibt es nämlich noch einen Kampf zwischen den Trainern auch noch. Oder so eine lange Lanze, wo die sich so rausschieben.
Aber vielleicht
können.
Am Ende des Spiels, wenn irgendwie das 2-1 steht, haben die Trainer nochmal die Möglichkeit, das auszugleichen.
Joker-Karte, genau.
Joker-Karte. Das fände ich generell cool, wenn man so Joker ziehen könnte beim Fußball. Noch ein zusätzlicher Spieler oder so.
Das finde ich auch gut.
Ja.
Ja.
Naja, das war Fragen, die wir bei Wer Millionär
ja, genailed.
A.K.A. Du musst weiterklopfen.
Lass die Musik klopfen.
A.K.A. Genial daneben 2. A.K.A. I heard you made Powerhouse. Ach komm, fuck it.
Ich wollte dir noch was erzählen. Und zwar, ich habe seit Ewigkeiten mal wieder meinen Facebook-Account aufgemacht und hatte eine Freundschaftsanfrage von einem Typen, mit dem ich früher also bekannt war. Wir haben zusammen ein bisschen Musik gemacht, weil er war der Einzige, der ein Schlagzeug hatte und ich hatte eine E-Gitarre, da war ich so in der 6. Klasse oder in der 7. Klasse oder so. Und der hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt und ich hatte gerade nichts zu tun und habe geguckt, was der jetzt beruflich macht. Und was der jetzt beruflich macht, ist, der ist Hypnotiseur.
Nein.
Der ist beruflich professioneller Hypnotiseur. Das ist, also das ist ein Berufszweig. Wie, in welchem Moment entscheidest du dich, Hypnotiseur zu werden?
Vor allem das Gespräch mit der Familie. Ich weiß, Schlagzeuger ist ein unsicherer Weg. Ich habe es eingesehen, ich will jetzt etwas mit mehr Substanz, mit mehr Zukunftsperspektive machen. Ich werde Hypnotiseur.
Ich glaube, das Gespräch mit der Familie war, guckt langsam auf diese Uhr. Mein Berufswunsch ist. Ja, also, das ist ein Job, darüber weiß ich nichts. Kennst du jemanden, der schon mal hypnotisiert wurde?
Nee, aber ab und an sage ich einfach häufig random Sachen. In der Hoffnung, vielleicht wurde ich hypnotisiert.
Schwieriges Wort.
Und das Codewort muss fallen, damit ich quasi aufwache. Und deswegen, alles kann das Codewort sein.
Aber
ab und an sage ich einfach so, Hühnchen. Ne, das war's nicht. Okay. Alles klar, aber ich bin
nah dran.
Ja, und vor allem, sicher. So wie ich auch immer mal wieder denke, ich weiß, dass du meine Gedanken lesen kannst. Mhm. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, weil vielleicht kann es ja jemand. Habe ich im Internet gelesen, dass das jemand macht. Das fand ich sehr lustig. Genauso mache ich das mit Hypnose. Immer mal wieder irgendwie einfach dreimal in die Hände klatschen. Oder so.
Aber geht es, dass man durch Hypnose zum Beispiel das Rauchen aufhört oder abnimmt?
Ich glaube, das geht
so
tatsächlich. Also
ja, warum machen das dann, wenn es geht, warum machen es nicht alle?
Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, es ist so ein typisches, man muss dran glauben Ding, so placebo-mäßig fast schon. Man kann ja nicht jeden hypnotisieren. Es gibt ja Leute, die sind sehr anfällig für Hypnose und es gibt Leute, die sind keine Idioten. Das, deswegen muss man da, nee, keine Ahnung. Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die anfälliger für Hypnose sind und auch welche, die sich nicht so gern darauf einlassen können. Und dass es für manche besser und für manche schlechter funktioniert.
Wie schätzt du dich ein? Denkst du, du könntest dich hypnotisieren lassen und fallen lassen? Bist du so kontrollmäßig?
Erstens das und zweitens, es ist so, ich kann ja nicht mal mich dazu bringen zu schlafen. Also was ja auch so eine
Ja, aber Art jemand anderes bringt dich ja dazu. Ich kann dich schon dazu bringen zu schlafen.
Ja, nee, ich meine, das ist ja aber das nächste Level. Also erstmal muss ich ja, ich vertraue mir nicht mal selber genug.
Okay.
Also ich kann nicht selber da liegen und denke, ich denke jetzt einmal an nichts und versuche zu schlafen. 3 Sekunden später denke ich an was.
Wikipedia, Eiffelturm.
Genau. Sag mal, wie groß ist eigentlich der Eiffelturm? Nee, jetzt denk nichts. Ja, und
aber ist, da, ja. Aber da haben wir letzte Woche drüber geredet. Da ist Meditieren tatsächlich ganz gut. Also ich mache das jetzt seit 10 Tagen oder 11 Tagen und es tut mega gut. Und da ist es wirklich so, dass man also ja, lernt, nichts zu denken.
Ja, aber bei Meditation ist es ja auch so, okay, ich beruhige mich jetzt, ich bin nicht gestresst und ich darf nichts Stressiges denken. Moment, denke ich, ist es stressig, an was Stressiges
zu denken? Aber das ist okay, es ist völlig okay, auch mal an was Stressiges zu denken. Mhm. Und dann bringst du deinen Gedanken aber wieder zurück zu was Ruhigem, ob das jetzt deine Atmung ist oder wie sich der Stuhl anfühlt, auf dem du sitzt oder so. Das okay. Es hilft, das ist mega gut.
Ja, Hypnose ist aber, glaube ich, vor allem auch so ein bisschen nicht nachdenken und einfach lass dich leiten und lass dich wirklich fallen.
Ja, aber das wir kennen ja diese Übertragungen und Reportagen und so, wo sich jemand hypnotisieren hat lassen. Und da gibt es ja immer diese zwei Extreme. Die einen sehen dann irgendwie, dass die früher ein Burgfräulein waren und können dir beschreiben, wie die Burg oder das Schloss ausgesehen hat, auf dem die rumgelaufen sind. Und die anderen sind Hühnchen und hüpfen bei so einer Veranstaltung auf der Bühne rum. Und ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich auch gar nicht.
Ich würde es gerne mal machen.
Wie peinlich das wäre, wenn du jemanden hypnotisierst, so deine Familie ist tot und seine Reaktion ist, er lacht oder so.
Ja, okay. Also ich finde es spannend. Hypnose. Kannst du nicht mal Wikipedia-Artikel über Hypnose lesen?
Sehr gerne. Würdest du dich denn hypnotisieren, also würdest du es machen, wenn jemand sagt, ich bin Hypnotiseur, wenn dein Facebook-Freundschaftskontakt...
Ja, von dem halt nicht, weil der kennt mich ja. Also wenn, dann müsste das halt schon jemand sein, der mich nicht kennt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen... So ist das Hypnose, dass es da sehr viele Vorurteile gibt, dass man, wenn du mit einem Hypnotiseur sprichst, dass er dann sagt, ja, wir werden voll falsch dargestellt von Hollywood, wir können niemanden irgendwie brainwashen, mhm, und es ist mehr so, man muss an sich selber glauben, wir sehen uns mehr als Life-Coaches, weißt du, dass du dann so ein anstrengendes Gespräch,
ja, aber das ist nicht musst, das, was ich in so Reportagen sehe. In Reportagen sehe ich Leute, die wie in Trance,
ja, das stimmt,
auf so einer Liege liegen.
Ja, das stimmt.
Das ist, also ich finde das ein spannendes Thema.
Vor allem, aber wenn du nicht an Hypnose glaubst, kann der Hypnotiseur dich nicht einfach so hypnotisieren, dass du dran glaubst?
Boah.
Das finde ich auch bei Schauspielern immer so komisch, wenn die sagen, ah, irgendwie, ich kann jemanden, die Rolle, die fühle ich nicht so. Ja, dann spiel doch jemanden, der sie fühlt.
Ja.
Das ist Schauspieler.
Ich denke mir oft bei Schauspielern, wenn die irgendwie eine Rede halten und irgendwie ein Statement zum Umweltschutz oder was auch immer loslassen und dann weinen, denke ich mir, ja.
Ach so, weil du,
come on,
wenn jemand gut faken kann, genau, dass er weint, dann du.
Ja. Aber ich glaube, ich würde mich schon mal hypnotisieren lassen.
Ich nicht. Einfach für ich den, hab da irgendwie, weiß ich nicht. Kennst du, ich würde niemals zum Chiropraktiker oder Chiropraktiker.
Kommt davon, wo du hin willst, wenn du zum Chiropraktiker bist, dann ist es richtig.
Ja, der dich halt so knackt.
Ja, oh, das
obwohl
ist mega geil.
Obwohl ich knacken mega geil finde, aber ich vertraue dem einfach nicht. Ich kann mich da, man ist ja auch so angespannt dann und man soll sich ja locker lassen, damit der das machen kann.
Oh, das kann ich.
Ich kann auf keinen Fall. Ich war bei der Thai-Massage vor Jahrzehnten, und da war es auch so, dann wollte die meinen Körper so verbiegen und ich musste halt locker lassen.
Ja.
Aber ich konnte nicht. Ich war so angespannt, weil die jetzt gleich meinen Körper verbiegt. Und dann hat sie einfach irgendwann aufgegeben und dann hat sie eine andere Massageübung gemacht.
Jemand anderen massiert.
Ja, dann habe ich sie massiert.
Oh Gott.
Ich könnte das gar nicht. Null. Und ich hätte auch Angst davor, dann auf Hypnose hängen zu bleiben.
Ja, geht sowas?
Deswegen,
ich weiß nichts drüber.
Ich kann auch nicht kiffen.
Ich
habe so Angst,
mal
da irgendwie hängen zu bleiben. Und ich wäre so, ich bin ja jetzt schon paranoid.
Ja.
Aber schreib dir mal.
Ich frag dir mal.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Und es muss doch auch so ein bisschen sein, dass man sich immer zusammenreißen muss, das im Alltag nicht zu benutzen, weil du kannst auch mit Hypnose fast all deine Probleme lösen.
Wenn es so funktioniert, wie ich es mir klischeehaft vorstelle, dann kannst du mit, ja, mit so einer Taschenuhr, die du so pendeln lässt, kannst du alles erreichen.
Ich könnte auch niemals mit einem Hypnotiseur zusammen sein, weil du dich immer fragst,
bin ich wirklich mit dem zusammen,
ich,
oder?
Liebe ich den wirklich, oder ist es...
Also.
Schatz, holst du mir mal kurz das Handy? Ja, klar. Moment. Will ich das wirklich gerade holen? Oder...
Es ist auch verrückt, davon zu leben, als wenn es dein Job ist.
Sagte crazy der Gag-Autor.
Stimmt auch wieder.
Ja, absurd. Da auf jeden Fall mal ein Update, was aus dem wird. Wie heißt der das doof, den echten Namen?
Kann ich nicht. Nennen? Aber vielleicht haben wir ja in der Community irgendjemanden.
Vielleicht hat ja Sylvester Stallone eine gute Idee, wie man den nennen könnte. Hypno-Chonkos.
Ja, ich gebe ein Update auf jeden Fall.
So Hypno-Chonkos.
Ja, gibt fantastischer Name, wie dir eingefallen ist.
Das ist Sylvester Stallone, die Schule, die Sylvester Stallone-Schule der Namensgebung. Moment, er ist steinhart. Sein Name ist Rocky.
Stoney.
Stoney. Nein, Stoney. Denk nach, Stallone. Denk nach. Nicht Stoney, denk nach. Rocky, das ist es. Gegen Apollo Creed. Naja, egal. Ich wollte auch über meinen Urlaub reden.
Ja.
Und bevor ich es vergesse, auch noch eine andere Sache anmerken.
Okay.
Und zwar, ich glaube, wir haben ganz viele Rubriken, die wir nicht mehr kennen, weil wir sie vergessen haben. Aber zwei davon haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja oder Nein und ungewöhnliche Todesfälle.
Ja.
Und kurzer Call an die Community draußen. Schickt uns gerne Ja oder Nein-Fragen und ungewöhnliche Todesfälle zu. Einfach an
Tarkan
mich per Instagram.
Ja.
Einfach mein Handle ist @TarkanBakci. Einfach mal hinschicken. Ja oder nein und ungewöhnliche Todesfälle, um die Rubriken mal wieder ein bisschen wiederzubeleben.
Also ist es immer schön, wenn aus der Community was kommt.
Ja. Naja.
Ja, was mit deinem Urlaub?
Ach, eigentlich kein Riesenthema. Ich fand es nur irgendwie komisch, weil ich gerade versuche, Urlaub zu planen. Und in Zeiten von Corona.
In Zeiten von Corona.
Natürlich nicht fliegen will und irgendwie denke, ja, es wäre irgendwie unverantwortungslos und dann jetzt aber auch keinen Urlaub in Deutschland machen will, weil dann gehe ich halt auf Instagram und sehe, die Leute haben den geilsten Urlaub aller Zeiten, irgendwie Ariane Alter oder andere Freunde, Kollegen, hängen halt irgendwie am Strand in Griechenland rum und haben die Zeit, Party ihres Lebens. Ich denke mir, ja, warum soll ich denn jetzt hier in fucking Deutschland bleiben?
Man kann auch schön einen Urlaub in Deutschland machen.
Naja.
Schon?
Naja. Also ich will schon irgendwo in der Hitze am Strand liegen. Das gibt Deutschland jetzt nicht so her. Aber da kann, also sorry, da kann Deutschland auch persönlichkeitsmäßig noch nach oben und unten vielleicht was reißen, aber das ist einfach, urlaubsmäßig ist Deutschland einfach eine 5.
Ich war noch nie in der Ostsee zum Beispiel.
Ja, es ist schön da, also klar. Ja. Aber es ist halt nicht in der prallen Sonne am Strand liegen, am Sandstrand und ins
Wasser springen. Ja, nicht mehr jetzt im September.
Ja, vor allem nicht mehr im September, klar. Man kann auch in Deutschland schön Urlaub machen, aber ich will halt nicht Deutschland Urlaub machen. Ich will
flieh doch in die Türkei.
Will ich auch.
Ist dir nicht gefaked.
Ja, das, genau das will ich. Exakt, darum geht's im Urlaub. Nagel auf den
Back
Kopf
to your getroffen. Own country.
Ja, danke für den Vorschlag. Exakt, das würde ich gern.
Aber?
Ja, aber es ist halt irgendwie auch unverantwortlich. Und das ist so ein ganz komische... Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Es ist ein ganz komisches... Die Geschichte hat auch kein Ende, kein Mittelteil, läuft auch nichts hinaus. Ist nur ein eigenartiges Gefühl, das ich teilen wollte, dass ich nicht
aber
genau
hast du
weiß.
Da jetzt schon gesucht?
Ja.
Wie? Hast du so einen Globus genommen und dann gedreht und einmal den Finger drauf gehalten?
Nee, das eben nicht.
Ja.
Also wenn ich Urlaub ganz normal machen könnte, würde ich sofort wieder in die Türkei bei meiner Oma da irgendwo in Fethiye am Strand rumhängen und da
Fethiye.
Spaß haben. Aber kann ich halt nicht. Weil irgendwie, das geht ja gerade nicht in Zeit.
Ja gut, aber dann musst du ja in Deutschland.
Genau,
oder?
Und dann gucke ich in Deutschland, sehe, boah, ja, will ich jetzt wirklich irgendwie da in der Kälte rumhocken und dann sehe ich, andere Leute sind in Griechenland und dann werfe ich das wieder unter den Haufen. Weißt du, ich bin so eine Endlosschleife aus, ich kann nicht Sandstrandurlaub machen. Boah, aber will ich...
Aber wandern? Was mit wandern?
Habe ich keinen Bock drauf. Also okay. Das ist... Klar, wenn ich... Der Punkt ist, hätte ich...
Du willst an den Strand, ist der
ja,
Punkt.
Ja, und jetzt ein Kompromiss für einen Strand ist halt nicht Wanderurlaub, ist einfach ein anderer Urlaub.
Ganz
wenn ich mich
drauf
einlassen würde, ich mache jetzt eine andere Form vom Urlaub, kein Problem. Aber ich kann diesen Sprung nicht wagen, weil ich mir denke, warum? Andere machen doch auch Sandstrandurlaub.
Ich hätte einfach gerne mal wieder Urlaub. Mir wäre völlig egal, was.
Du bist in einer ganz anderen Stufe.
Ich wäre einfach bloß, ich würde auch, würd auch im Harz irgendwie spazieren
du
gehen und Esel füttern oder
du
so.
Du bist wie Rocky, du bist einfach froh, wenn du mit dem Ring bleibst.
Wenn ich nicht, ja genau, ja. Wenn ich nicht K.O. gehe. Ja. Ich hätte echt gerne mal wieder Urlaub. Aber also gibt ja keine Lösung für dein Problem.
Nee, also ich muss einfach akzeptieren, entweder, alles klar, ist es okay, moralisch wegzufliegen, oder nein, ist es nicht okay und ich mache jetzt eine andere Form von Urlaub und der kann auch sehr schön sein. Ich muss mich nur drauf einlassen. Ja.
Ich bin mega gespannt.
Ich auch. Ja, dann.
Dann war es das für heute, oder?
Denke ich auch. Schickt uns Ja- oder Nein-Fragen oder und... Ungewöhnliche Todesfälle.
Und ein Highlight der Woche gleich.
Alles klar, dann haue ich jetzt die Formalitäten raus.
Baller.
Abonniert uns bei iTunes, abonniert uns bei Spotify, abonniert uns, egal, wo auch immer ihr hört, Castbox, Podimo, whatever. We don't judge. So, was auch immer euer Kink ist, euer Podcast-Kink. Solange es einvernehmlich ist, abonniert uns, wo auch immer uns hört und lasst uns eine gute Bewertung da. Bei iTunes vor allem. 5 Sterne reinballern, netten Kommentar, vielleicht einfach mal was unironisch Nettes.
Einfach mal was Nettes.
Einfach mal was Liebes.
Ja.
Ja.
Lang nicht gehört. Ich habe noch ein Highlight der Woche.
Mega traurig. Das ist ein Highlight der Woche. Ja, dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Und zwar habe ich von einer guten Freundin 3 Tomatenpflanzen geschenkt gekriegt.
Tomatenpflanzen?
Genau.
Du hast nicht 3 Tomaten geschenkt bekommen,
nee,
sondern das
so Pflanzen, die wachsen und an denen wachsen dann Tomaten. Und die sind jetzt ziemlich in die Höhe geschossen. Und ich habe letzte Woche das erste Mal Tomaten von meinen eigenen Tomatenpflanzen gegessen. Und die haben nicht anders geschmeckt als im Supermarkt.
Das wollte ich gerade fragen. Weißt genau du, nach so 2 Monaten täglich gießen,
ja,
wirklich großziehen, düngen.
Gucken, wo es am Balkon am besten passt.
In Kleinstarbeit und dann, ja, schmeckt genauso.
Exakt wie mittelmäßig teure Tomaten aus dem Supermarkt.
Nicht mal die teuren.
Es ist irgendwie ein schönes Gefühl, weil ich an die Pflanze halt hingehen kann und die so runterzupfen und das sieht irgendwie hübsch aus. Wenn in diesem ganzen Grün halt so leuchtend rote Punkte sind, optisch super, geschmacklich eine gute 3.
Auf keinen Fall den Aufwand wert.
Auf keinen Fall. Aber ja, trotzdem
mein Highlight. Wie lange brauchen die, bis sie so wachsen?
Die haben jetzt 3 Monate sind jetzt.
Was?
Ja.
Unfassbar, man ist sich gar nicht bewusst, wie viel Arbeit hinter dem Scheiß steckt, den man dann so halbherzig isst.
Ja.
Also so eine fucking Tomate, bis sie wächst, gepflückt, transportiert wird, auf dem Teller landet und dann schmeckt es halt so mittel.
Wahrscheinlich ist es aber so, in einem Gewächshaus in Holland oder Spanien wachsen die wahrscheinlich wesentlich schneller.
Da werden ziemlich. Die bestimmt gedopt. Je nach dem Wetter. Nee, ich wollte einen komischen Callback zum Eiffelturm machen. Hat gar nicht funktioniert.
Ich glaube, wir sind durch.
Ja, wir sind durch.
Bis
nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.